Ja, der Schlaf, der, also da merke ich auch, dass der jetzt auch ein bisschen schlechter wird. Aber das ist bei mir immer so, immer echt so voll schleichend, weißt du? Das ist nicht so, dass ich das dann in einer Woche oder so am Ende vom Zyklus dann voll merke, sondern das kommt dann auch so über die Mesozyklen immer, sag ich mal, so sehr, sehr schleichend, dass es immer so ein Ticken schlechter wird, dass ich immer so ein bisschen unruhiger schlafe. Also es kommt nicht immer so, ne, nicht immer so reingeklatscht, sondern wirklich echt so mega schleichend. Jetzt gerade merke ich schon, dass ich ja einfach recht ermüdet doch schon bin. Also ich werde jetzt, glaube ich, ja, nächste Woche oder übernächste Woche spätestens dann mal so einen kompletten Deload machen, ne? Also eine komplette Woche. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal wieder besser. Aber ja, ich habe jetzt auch schon mega lang halt eben auch durchtrainiert, ne? Also ich meine, du hast ja auch noch nie mit Maintenance-Phasen oder so gearbeitet, ne? Deswegen crazy. Ja, so bei mir, ich merke das dann schon irgendwann, so wenn ich halt dann wirklich nur wieder so 5, 6, 7 Mesozyklen so nach und nach halt wirklich so mache, dass es sich dann immer so ein bisschen, ja, akkumuliert halt wirklich sehr, sehr schleichend.
Ja, es ist
Und
halt
welche?
immer, es ist immer lustig, wenn du den Kontrast nicht kennst. Ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich welche machen würde. Ne? Kannst ja nur das, du kannst ja nur das fühlen, was du fühlst oder was du so eine Referenz für hast. Vielleicht leidet die Menschheit ja voll eigentlich. Wir leiden eigentlich, ja, wir checken es halt einfach nicht, weil wir keine andere Lebensform kennen, die das Leiden halt einfach nicht hat und wir haben so gar nicht die Experience, wie das so wäre, wenn wir halt andere Lebewesen wären, so.
Ja,
Vielleicht so
voll.
Dauerhigh oder keine Ahnung, aber können klar denken, weißt du, und denken sich, boah, Alter, wie können die das machen, so als niedere Lebensform, so komplett nüchtern rumlaufen und nicht klarkommen, wenn sie high sind und so. Und die kommen halt immer klar, die haben voll den LSD-Trip und kommen aber klar, weißt du, die haben keine verlangsamte Reaktion oder weiß der Geier was. Deswegen ist halt immer die Frage, was ist der Kontrast dazu, ne? Und wenn du sagst, gut, du merkst einen Benefit davon, ne? Du merkst den Kontrast, dann ist er auch da, dann machst du ja alles richtig.
Ja, die Perspektive ist auch nochmal wichtig halt, ne? Also das ist halt auch, ja, dass man halt alles auch irgendwo immer so durch seine eigenen Augen halt sieht, macht halt super viel aus. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einfach so pauschal jetzt irgendwie so Maintenance-Phasen einplanen würde, aber ich habe es halt einmal gemacht und habe dann halt auch gemerkt, okay, danach ging es mir für einen sehr, sehr langen Zeitraum wieder sehr, sehr gut. Und jetzt im Vergleich dazu bin ich, ne, tendenziell eher so ein bisschen so ein Schatten meiner selbst, also insgesamt einfach so im Schnitt, ne, so ein bisschen reizbarer, nicht mehr so energiegeladen, weißt du, so nach dem Training, wenn ich aus dem Gym komme, so dann esse ich und wenn ich mich dann einmal irgendwie so hinlege und mal so ein bisschen entspanne, so dann habe ich ja halt doch übelst Probleme, mich da wieder aufzuraffen und irgendwie was zu unternehmen, weißt du, wenn meine Freundin sagt, hey, sollen wir nicht noch dies und das oder so machen, dann bin ich eigentlich so komplett raus, ich sag so, komm zu mir, wir chillen, irgendwie gucken Netflix oder so, aber jetzt irgendwie so Unternehmungslust ist zum Beispiel eben weggegangen und ja,
Gucci hatte
man.
ich zum Beispiel eh noch nie.
Ja, okay. Ja, dann.
Halt Kellerkind, Bro. Ich habe am liebsten zu Hause gezockt früher, den ganzen Tag.
Ja,
Und
ich auch.
WoW, COD. Das ist halt in meiner Genetik drin. Ich muss nicht irgendwie wandern gehen oder irgendein, weiß ich nicht. Auch wenn das Wetter schön ist, kann ich zu Hause chillen. So. Ist halt schade, weil man den Turn nicht bekommt. Das ist so ein bisschen nachteilig. Aber sonst, ich könnte voll wieder game, Alter, den ganzen Tag. Also wenn ich jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, wenn ich ausgesorgt habe in den nächsten 10 Jahren, Digga, dann wird heftig geradet, Mann.
Ja, WoW-Klassik, ne? War ja nochmal so ein Traum noch.
Ja, aber es macht keinen Sinn. Ich habe mir ja das Equipment dazu gekauft, aber es hat für mich so keine Priorität, das Zocken aktuell. Ich mache das einfach nicht.
Ey, mir fällt es auch super schwer. Ich habe im Prinzip, habe ich eigentlich Bock drauf, aber mir fehlt echt so dieser mentale Drive dann halt eben, wenn ich aus dem Training komme, weißt du? Weil ich lieg dann einfach da und boah, keine Ahnung, mich dann hinzusetzen und jetzt irgendwie Warzone zu spielen oder so, da, ich weiß nicht, da fehlt dann einfach dieser Funke in mir, so dieser Funke Lebenslust, so, weißt du, so nach dem
Ja,
Training
crazy.
ist man einfach down, so. Ich hätte, ne, hier und da auf jeden Fall die Zeit, aber keine Ahnung, alleine dafür braucht man dann, glaube ich, immer noch so einen gewissen Energiepegel, sag ich mal,
Ja,
und
voll,
da
voll.
merke ich einfach gerade, dass, ja, der Tank relativ leer ist und ich glaube, ich werde ihn dann nächstes Mal ein bisschen auffüllen. Hey, wie ist es
Ja,
bei
Digga,
dir?
mach, warum nicht?
Ja, mal
Also,
schauen.
wie es bei mir ist, meinst du?
Ja, hey, welchen Tag von deiner Prep zählen wir gerade?
Gute Frage. Ich glaube, Tag 27?
Von?
168.
168, ne?
Wenn der Wettkampf stattfindet, also man weiß es nicht. Übrigens, Digga, brauchst du meine Tonspur?
Kannst du schicken, ja, also wenn du gerade am PC bist.
Ja, ich bin am PC, aber irgendwie hat das Programm, was eigentlich immer aufzeichnet hat, nicht geöffnet und ich kann es gerade irgendwie nicht irgendwo finden. Also wenn es nicht schlimm ist, dann brauchen wir es nicht, oder?
Lass einfach über den Skype-Recorder aufnehmen. Die Audioqualität ist dann ein bisschen schlechter, aber...
Okay, also du nimmst auf, ne? Ich muss nichts machen.
Nee, also die Aufnahme läuft schon.
Okay, nice. Also Tag 100, von 168 Tag 27, ja.
Okay. Für welchen Wettkampf hast du dich entschieden?
Habe ich noch nicht. Also das ist, ich habe immer noch so Ende Oktober angepeilt, 25.10.
Mhm.
Also ob das jetzt da stattfindet. Ich meine, die WNBF Germany wäre eine Woche später und die findet ja vielleicht auch statt.
Genau, unter Vorbehalt, ne? Also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt haben sie gesagt, so findet statt.
Das wäre ein krasser Move, ne, von der WNBF, weil dann alle Leute, die bei der GNBF starten wollten, werden dann bei der WNBF starten, ne?
Mhm.
Das ist natürlich crazy. Also die werden diese Saison, wenn es stattfindet, die beste Publicity haben, ne? Also in dem Sinne. Weil die ganzen
alle Augen Athleten, auf die.
Die sonst irgendwo anders gestartet wären, die starten jetzt bei der WNBF.
Mhm. Und du dann auch?
Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, Bro. Ich weiß ja nicht, ob die WM stattfindet, ob das zeitlich passt. Ich meine, wenn kein anderer Wettkampf stattfindet, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Dann muss ich ja bei der WNBF in Germany starten und vielleicht hole ich mir ja da die Pro-Card und dann geht's nach Amerika.
Ja, genau, da hatten wir schon drüber gesprochen.
Das wäre natürlich ein möglicher Weg. Nur, das Judging ist jetzt auch nicht so, worauf man sich immer verlassen kann. Jetzt egal in welchem Wettkampf. Und deswegen ist es natürlich risky zu sagen, man hat jetzt nur einen einzigen Amateurwettkampf, den man dann gewinnen muss. Ist natürlich gut, klar. Druck dann, ne?
Ja, safe. Ja, genau. Das war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ne? Wie viele Wettkämpfe planst du, sag ich mal, jetzt in dieser Saison zu machen? Weil das war ja in der Vergangenheit, sag ich mal, immer recht überschaubar. Ne? Du hattest jetzt 2018 eben noch die GNBB Pro Division noch mitgemacht. Einfach, weil sich das natürlich auch sehr, sehr gut angeboten hat. Aber im Vorhinein war ja eigentlich auch nur dieser eine Wettkampf in den USA dann eben geplant. Hast du jetzt wirklich vor, vielleicht auch ja ein paar mehr Wettkämpfe mitzunehmen? Oder wie sieht das aus?
Ja, ich meine, es fehlt ja ein bisschen, oder das fehlte früher ja ein bisschen an Alternativen jetzt in Deutschland und auch in den Staaten. Also ich habe schon natürlich auch immer geguckt, was wären Möglichkeiten. Aber wenn du halt die Pro-Card in Deutschland hast, so, dann fällt die GNBF eigentlich weg. Zum Beispiel 2016, da konnte ich ja nicht starten, weil es keine Pro Division gab. Mhm. So 2018 gab es eine. Und dann wird es halt auch schon eng. Ne? Ich meine, was willst du? Du könntest vielleicht in England oder so starten. Aber ich meine, das sind meistens auch keine Profi-Wettkämpfe. Du könntest in Amerika starten, aber welche Wettkämpfe hat denn die DFAC zum Beispiel, welche Pro-Wettkämpfe hat denn die DFAC in Amerika? Einen, glaube ich. Weiß ich nicht. Also vielleicht haben die auch zwei oder keine Ahnung, aber meistens sind die auch dann, wenn dann mehrere Wettkämpfe eine Möglichkeit wären, sehr weit auseinander.
Mhm.
Ne? Also ich könnte wahrscheinlich nicht im September dieses Jahr starten. Dafür wäre es halt einfach zu spät angefangen, aber keine Ahnung, wenn du einen Wettkampf Ende Oktober, Mitte Oktober, Anfang November, wenn sich sowas in Line, sage ich mal, anbieten würde, klar, warum nicht, ne?
Mhm.
Man hat zum Beispiel bei der INBA oder PNBA, keine Ahnung, was jetzt, ich glaube, INBA ist der internationale Verband, ne? PNBA ist der nationale Verband, wie auch immer. Da gibt es halt extrem viele Wettkämpfe, ne? Da könnte man halt Universe, Olympia, die sind auch in Europa teilweise, die Wettkämpfe, ne? Das ist natürlich dann ein bisschen praktischer, sag ich mal. Aber ist vor 3, 4, 5 Jahren, Mann, wenn du in Deutschland ein Pro-Card hattest, dann hieß es halt eigentlich, weiß ich nicht, vielleicht 2 Monate vorher, also vor dem Hauptwettkampf nach Amerika fliegen und da mehrere Wettkämpfe machen. Ist ja auch eine Option, ne? Aber mittlerweile gibt es ja WNBF, GNBF und gerade als Nicht-Pro könntest du auch die ANBF machen, ne?
Ja.
Da hättest du 3 Wettkämpfe plus dann noch vielleicht, wenn du dich qualifizierst in den Staaten, einen 4. Wettkampf. Aber ja, so mit der Pro-Card wird es schwierig, so in Deutschland.
Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal echt eine Herausforderung, dann diese 100%, die man dann vielleicht bei einer gewissen Show bringen will, dann auch zu konservieren. vielleicht über mehrere Wochen, bis dann der nächste Wettkampf stattfindet. Ich meine, wenn du halt einfach auf diesem Pro-Level eben antreten willst, ne, dann ist es halt eben nicht so, dass wie jetzt hier in Deutschland beziehungsweise Europa in der Herbstsaison, dass dann die Wettkämpfe immer back-to-back jedes Wochenende stattfinden,
Voll.
sondern da wird dann natürlich einige Zeit eben dazwischen sein. Und da hast du ja jetzt auch noch keine Erfahrungen mitgemacht, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ich meine, bei der also im 2018 warst du ja bei dem ersten Wettkampf noch nicht bei 100% und
Nee.
hast dann erst die Bestform dann erst bei deinem letzten Wettkampf innerhalb dieser Saison dann eben gebracht. Und wenn du dann eben noch, ja, diese 100% über mehrere Wochen halten musst, relativ schwierig, oder?
Ja, will man das überhaupt oder soll man das überhaupt, ist die Frage, ne? Ist ein
True.
bisschen Pokern. Das ist ja das Ding, stell mir vor, einen Monat später oder 3 Wochen später nach der WNBF ist dann halt die World, also nach der WNBF Germany. So, was willst du machen? Willst du sagen, hey, okay, jetzt komme ich mit 90%? Aber das ist ja auch vermessen zu glauben, dass du dann easy peasy mal die Pro-Card holst, wenn du nicht alles gibst, ne? Weil die Leute, die dann da antreten, die werden wahrscheinlich in 100% kommen und dann kannst du halt zwar mit 90, wenn du besser bist, deutlich besser bist, zwar trotzdem gewinnen, aber jetzt mal ganz realistisch gesehen, das ist ja schon ein Risiko, ne? Also man sollte
Definitiv.
schon versuchen, recht nah an seine Bestform zu kommen, aber dann wird man wahrscheinlich auch an der Worlds 3 Wochen später, 4 Wochen später, wann auch immer, es schwer haben, dann wieder die Form zu präsentieren. Also es ist schon so ein bisschen Pokern und das ist für mich, das macht es auch ein bisschen für mich uninteressant, mehrere Wettkämpfe zu machen, ganz klar. Das war zum Beispiel der Grund, warum ich früher keine gemacht habe, weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass wenn ich einen Wettkampf mache, ich ihn gewinnen muss. Ja, auch vielleicht wegen Social Media Druck oder sonstiges, wenn ich bei der GNBF teilnehme, auch wenn es ein Pro-Wettkampf ist, dann muss ich gewinnen. So, weil ansonsten denken die Leute, boah, Sepp, du hast jetzt doch keinen Plan, wovon du redest, obwohl das gar nicht zusammenhängt, aber es ist halt einfach so, ne? Und ja, das ist halt natürlich ein Druck, den man jetzt nicht unbedingt braucht, weil das kein positiver Druck ist, finde ich. Da habe ich doch lieber einen Wettkampf, wo die Erwartungen nicht unbedingt sind, Sepp muss gewinnen. Also wo das Niveau halt einfach so hoch ist, dass es total unrealistisch ist zu sagen, dass man da gewinnen wird, auf jeden Fall oder so. Oder dass keiner eigentlich erwarten kann, dass du da 100% gewinnst. Solltest du da gewinnen, ist es cool. Ich mag es nicht, irgendwie der absolute Favorit oder so zu sein. Es ist halt, finde ich nicht cool. Also mag, glaube ich, keiner. Oder wer mag das schon, dass man erwartet, dass du gewinnst? Ist doch viel cooler, wenn du da hingehst und alle hoffen, dass du gewinnst. Und wenn du den dritten machst, dann sind auch alle happy und alle sind cool damit. Und ist halt was anderes dann, ne?
Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man nur mittelmäßig in den Sportarten ist, die man so macht, dann ist man immer eher der
Ja. Ich würde
Underdog. Hat
nicht
man
sagen mittelmäßig, sondern einfach vielleicht so unter dem Radar Social Media mäßig. Also weißt du, ich meine, selbst wenn du der Beste bist, man so ein, keine Ahnung, Chavor Cunningham, der hat zwar einen Druck, aber den macht er halt sich nur selber, Mann. Der hat auf Instagram, weiß ich nicht, 1000 komplett verrückte Fans praktisch, die den halt feiern, so, aber Mann, das ist halt nicht so relevant, wenn du dich natürlich immer nach außen hin stellst und präsentierst, hat
Klar.
natürlich 1000 Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Und ein Nachteil davon ist natürlich, dass du gerade bei so vielleicht nicht so absoluten Spitzenwettkämpfen, wo die Weltelite vertreten ist, dass du da halt einfach keinen Fehler machen darfst, solltest, wie auch immer. Also zumindestens interpretiere ich das in meine Situation rein. Mag auch natürlich sein, dass es das überhaupt gar nicht so ist, ne? Aber das ist natürlich die Interpretation von mir, die entscheidend ist, ne? Also wenn jetzt alle sagen würden, Sepp, das ist gar nicht so, aber wenn ich dann halt schon das Gefühl habe und von den Kommentaren so das Feedback bekomme, es ist halt einfach so, ne? Dass eine gewisse Erwartungshaltung da herrscht, dann macht es halt ein bisschen schwerer. Und deswegen will ich vielleicht, recorden wir eigentlich schon, Digga?
Ja, es läuft alles, ja.
Okay, also normalerweise, ich dachte, du machst ein Intro oder so.
Aber ich glaube, die Leute brauchen kein Intro, die kennen dich und die haben das Intro, glaube ich, auch schon öfters gehört. Also,
Nice. Ja, ey, dann
wenn
frage ich es bei dir, glaube ich, zum ersten Mal, ne? Ich werde vielleicht auch bei der IFBB dieses Jahr starten. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne?
Genau.
Ja, also da auch wieder. Ich glaube, keiner erwartet, dass ich bei der IFBB gewinne. Ich glaube, das kann man nicht erwarten, weil das natürlich andere Voraussetzungen sind. Aber ich glaube, dass ich mich sehr, sehr gut präsentieren kann, dass ich da nicht untergehen werde. Und ich habe mal Bock zu sehen, wie ich aussehe neben Leuten, die halt ja auf jeden Fall das eine oder andere Gramm Muskelmasse mehr haben als ich. Ja, ich glaube gar nicht, dass ich so untergehen werde. Es ist für mich halt interessant zu sehen. Und da erwartet auch keiner, dass ich gewinne. Und das ist für mich dann so ein cooles Feeling. Kann nichts verlieren, ne? Auch wenn die Form dann halt nicht so geil ist, so kann ich sagen, schaut mal, das ist halt gar nicht so unbedingt das absolute Ziel gewesen, hier alles abzureißen. Klar, wenn ich kacke aussehe, dann bin ich von mir selber enttäuscht und das ist auch nicht das Ziel. Und ich tue natürlich alles, damit ich zu dem Zeitpunkt bestmöglich aussehe, ohne meine anderen Wettkämpfe zu sabotieren. Aber schlussendlich habe ich dann diese Erwartungshaltung auch an mir selber nicht, weißt du? Also wie gesagt, das ist die Erwartungshaltung von Social Media, von meinen Followern, aber auch meine. Ich glaube, meine ist sogar noch schlimmer, ehrlich gesagt. Also ich, wie gesagt, das ist so meine Interpretation meiner Lage und ich glaube schon irgendwie, dass das noch ein bisschen radikaler ist. Also dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich nicht Leistungen bringe, dass das schon irgendwie, dass die Leute, ich sag nicht enttäuscht sind, aber dass sie vielleicht was anderes erwarten und man möchte natürlich auch keinen enttäuschen. Und bei so einem IFBB-Wettkampf, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in der offenen Klasse Männer 5 ist oder so, sondern dann Classic Physik oder was auch immer, da ist halt diese Erwartungshaltung, glaube ich, nicht da und ich kann trotzdem mich voll drauf fokussieren und meine bis dato Bestform präsentieren, also bis zum Zeitpunkt der Prep. Ich weiß gar nicht, welche Wettkämpfe da stattfinden bei der IFBB jetzt, ehrlich gesagt, oder ob da alles abgesagt ist. Aber stell dir mal vor, ich würde da den ersten oder so machen, das ist ja schon cool, Mann. Das, ich weiß nicht, ob man direkt eine Pro-Card bekommt, ne? Who knows? Aber vielleicht mit viel Glück, wenn keiner teilnimmt. Also wenn ihr das gerade hört, an alle, die bei der IFBB teilnehmen wollen, nehmt in einer anderen Klasse teil. Braucht kein Pro-Card, man.
Ja, jetzt sind wir das schon cool. Vor ein paar Tagen im Gym erzählt hast, da sind mir schon ein bisschen so die Augen rausgefallen erstmal. Aber hey, im Endeffekt glaube ich eine super Möglichkeit, da einfach noch mehr Bühnenzeit auch mitzunehmen, ne, da auch vielleicht einfach einen Wettkampf zu haben, wo der Druck, den man sich auch einfach irgendwo selber macht, vielleicht nicht so hoch ist, wo man sich vielleicht auch eben mit 90-95% easy einfach mal hinstellen kann und das Ganze eben auch so als Warm-up-Wettkampf dann vielleicht für eine WWF Worlds oder sowas dann eben mitzunehmen.
Genau, das wär schon nice, weil ich mache mir schon hart Druck, Mann. Also ich bin so, was das angeht, ist es schon. Also vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich so ehrgeizig bin. Also wenn ich mir Sachen vornehme oder so, frag mal Lena, das ist halt echt anders bei mir. Also ich ziehe so hart, wirklich richtig hart durch, ne? Also jetzt ohne irgendwie flexen zu wollen oder so, aber das ist auch nicht immer gut. Und an so Wettkämpfen ist es definitiv nicht gut, so einen Druck zu haben. Und es kann sogar sein, Mann, dass ich an der IFBB-Bühne meine absolute Bestform präsentieren werde, weil ich da am wenigsten Stress haben werde, also safe. Ich habe mir dann null Druck machen, warum auch. Ich habe null Erwartungen an diesen Wettkampf. Und wenn ich dann merke, wow, Sepp, du siehst viel krasser aus als sonst. Und zwei Wochen später bei der WNBF Worlds, keine Ahnung, sehe ich nicht mehr ganz so crispy aus, vielleicht ein bisschen softer. Dann weiß ich, Alter, du musst voll an deinem Mindset arbeiten, weil anscheinend macht mir das so viel Stress, dass es nicht gut ist, so weißt du, dass meine Form dadurch leicht schlechter wird. Ich meine, die wird nicht viel schlechter, klar. Aber es ist vielleicht auch ein guter, ja, so ein guter Test, ob man mental parat ist. Ne? Und wenn man merkt, so, hey, ganz ehrlich, die Form ist genauso gut oder sogar noch besser zwei Wochen später, obwohl ich in meiner Bestform angetreten bin, dann kann ich sagen, ich kann ziemlich gut mit diesem Stress umgehen mittlerweile. Ne? Ich weiß noch, dass 2016 zum Beispiel, boah, da habe ich mir so viel Stress gemacht am Wettkampf, das war echt nicht mehr normal. Da ist aber auch alles schief gegangen. Da wollten die uns einen Tag vorher tannen und dann haben die uns so auf dem Weg, als wir zum Tanning gefahren sind, einfach abgesagt, ne, und es waren so 1000 verschiedene, ja, dann hatte man keine Farbschicht, nichts, ist um 8 Uhr morgens zum Wettkampf gefahren, so, und dann musste man, keine Ahnung, gucken, wie man noch Farbe drauf bekommt und so, war schon crazy. Und das hat mich halt voll. Das hat mich schon ordentlich gestresst, das Ganze. Ich meine, du musst dir vorstellen, du preppst 26 Wochen, fliegst extra in die Staaten so und dann kriegst du keine Wettkampffarbe drauf. Das ist schon nervig gewesen. Ja. Aber man hätte das auch auf jeden Fall, denke ich mal, mental besser verarbeiten können. Aber das ist natürlich immer so ein Weg. Ne? Man lernt, man wird besser und man wird nicht nur körperlich besser, sondern man wird auch ein bisschen ruhiger vielleicht. Und das wird auf jeden Fall für die Physik vorteilhaft sein, denke ich mal.
Also auf jeden Fall. Ja. Hey, ich denke, du hast dich als Athlet und auch als Person, glaube ich, enorm weiterentwickelt jetzt so in den letzten 6 Jahren. Also um das vielleicht für die Zuschauer Zuhörer nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Hey, du bist damals 2014 in deine Natural Bodybuilding-Karriere im Prinzip gestartet, hattest dann den nächsten Wettkampf dann als Pro, dann 2016, dann bis 2018 nochmal gestartet und jetzt soll es halt eben nochmal 2020 sein. Also du behältst diesen 2-Jahres-Rhythmus bei und klar, hey, was du schon ja angesprochen hast, ist, dass natürlich so dieser Leistungsdruck jetzt deutlich höher ist. Ich meine, 2014, ich glaube, da hatte dich einfach noch keiner auf dem Radar. Du warst im Prinzip so ein Geist, ne? Und kamst niemand. So einfach aus dem Nichts. Und,
ey, Digga, aber da hatte ich auch Leistungsdruck. Es ist halt einmal krank, ne? Mhm. Ich habe gesagt, so, ich muss die, also ich, es war halt, ich bin halt irgendwo realistisch. Ich denke so nicht, ich reiß beim ersten Wettkampf direkt alles ab, aber irgendwie innerlich dachte ich irgendwie, ich muss die Junioren gewinnen. Ich muss die Junioren gewinnen. Es gibt keine andere Möglichkeit. So. Und das ist halt einfach vielleicht ein unnötiger Ehrgeiz gewesen, weil das hatte keine Grundlage, Mann. Ich hätte auch Letzter werden können. Ich hatte keine Erfahrung, aber irgendwie innerlich, auch wenn ich mir das eigentlich so einrede, Sepp, komm, ne, stay humble, so, du musst nicht gewinnen, aber irgendwie kriege ich das schwer aus mir raus, Mann. Ich weiß nicht. Also das
ja, ich glaube, jeder Athlet, der auf dem höchsten Niveau performt, der ist irgendwo so ein bisschen so ein Psycho. Oder hat einfach so gewisse Ticks und Angewohnheiten. Ich glaube, ich zum Beispiel als Person, ich bin da irgendwie viel zu ausgeglichen und so, um irgendwie, keine Ahnung, so ein Level irgendwie.
Wie geht's gut, Mann? Du bist psychisch zu parat einfach.
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, das ist. Deswegen, ich glaube, das ist einfach irgendwas, was, ja, ich glaube, so Segen und Fluch irgendwo zugleich ist. Ich meine, für deine Athletenkarriere, glaube ich, extrem vorteilhaft, weil, hey, ne, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon so lange. Ich sehe, wie du halt im Gym trainierst, was du machst und wie du halt auch sonst tickst. Und ich glaube, du bringst einfach so das Mindset mit, was jemand halt eben benötigt, um halt wirklich, ja, ich sag mal, der Beste in seinem Bereich dann einfach zu werden, ganz klar.
Danke, Mann. Jetzt fehlt nur noch die gute Genetik.
Ja, hey, was hat sich denn jetzt sonst noch so verändert? Also erstmal, ne, haben wir schon von deinem Mindset gesprochen. Jetzt natürlich auch so, sag ich mal, die Audienz, die dich auf deinem Weg jetzt begleitet, ist natürlich extrem gewachsen über die Jahre. Was ist jetzt sonst noch anders in dieser Prep als vielleicht noch im Vergleich zu 2014?
Ja, ich habe einen viel höheren Need. Ich hab ja schon immer so versucht, recht viele Steps im Gym und so zu sammeln, hatte immer aber Schiss vor so einer gewissen Grenze. Also je mehr Steps du hast, desto mehr verbrauchst du, desto mehr kannst du essen, und Steps ist so, weniger Intensität kannst du nicht aufbringen. Das heißt, du hast eine Aktivität, die null Glykogen verbraucht, aber ja, Kalorien verbrennt. Also du kannst immer noch recht voll durch die Diät wandern, eventuell, ne, ist natürlich alles Bro-Science, gibt es keine Studien zu, aber macht halt Sinn, ne, wenn man sich ein bisschen mit der Physiologie auskennt. Und ich hatte immer so ein bisschen Schiss, so ab 10.000, vielleicht ist die Regeneration dann nicht mehr so ganz on point, ne, kann ja sein, also irgendeine Grenze gibt es. Es gibt eine Grenze, wo du sagst, mehr Steps werden deine Leg Days schlechter machen. Und ich habe jetzt einfach mal versucht, wie schaut's aus mit 15.000 Steps, weil am Ende der Prep war ich immer auf 15, 19, 18, 17, so, ne, je nachdem. Und jetzt habe ich aber, oder jetzt bin ich direkt mal hoch reingestartet, ne, mit 15.000 im Schnitt. Wenn ich jetzt 20.000 an einem Tag reinbekomme zeitlich, dann passt es auch für mich. Meistens ist wirklich so die Zeit das Problem, ne, das kostet natürlich auch ein bisschen, gerade wenn es regnet. Kannst du halt nicht rausgehen. Ich meine, wenn du rausgehst, kannst du wenigstens noch die Natur genießen, ein bisschen runterkommen, arbeiten, so zu Hause rumlaufen. Das ist nicht so nice, aber muss manchmal auch sein. Auf jeden Fall hat sich das so ein bisschen geändert, dass ich einen höheren Need habe, jetzt dadurch mehr essen kann und gefühlt dadurch auch, ja, also schon besser performe. Ich bin schon, also klar, man wird stärker mit der Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen praller bin insgesamt, vom Look her, und auch, dass ich extrem gute Pumps noch bekomme. Gut, ich diäte gerade seit 4 Wochen, aber es ist ein 1000er-Defizit. Also so einen leichten Minicut hatte ich noch nie. Und es ist ein Minicut, wenn man so den Gewichtsverlauf der ersten 4 Wochen mal sich anschaut und guckt, wie die Form besser geworden ist. Also kann man sagen, dass ich einen Minicut gemacht habe, aber es war halt echt nicht anstrengend, Mann. Ne? Also die Minicuts, die ich früher gemacht habe, waren deutlich, ich sag mal, am Ende zehrender als jetzt. Kann auch sein, dass jetzt wieder die Psyche mitspielt. Ich weiß, das ist, ne, ist noch nicht beendet. Wenn du weißt, okay, nächste Woche ist es zu Ende, dann wirst du vielleicht so ein bisschen theatralischer, so ein bisschen mental schwächer. Ne? Aber an sich hat sich das, glaube ich, das ist das, was sich am meisten verändert hat, glaube ich. Also, dass ich sage, hey, ich versuche mehr Need irgendwie zu akkumulieren. Ich brauche keine Angst haben, dass bei 15.000 Steps irgendwie meine Leg Days schlechter werden, weil ich habe jetzt 4 Wochen ausprobiert, das Ganze. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Das jetzt zum Need. Ich meine, es wird noch flexibler mit dem Essen. Ne, es ist mittlerweile crazy geworden, wie krass flexibel ich mich ernähre. Manchmal denke ich mir auch so, wenn ich am Abend dann irgendwie eine Pizza esse, so die ich nicht selber gemacht habe, sondern bei Lieferando, so frage ich mich manchmal so, Sepp, ist das wirklich jetzt richtig, was du da machst? Und am nächsten Tag gehe ich auf die Waage und sehe perfekte Gewichtsverlustraten.
How to
Das
get
ist halt,
away with murder.
ja, Alter, Mann, das ist halt teilweise crazy, weil ich meine, wenn ich schon selber so das Essen angucke und denke mir so, boah, das ist schon räudig, also es ist schon so total Soße Overload, Röstzwiebeln drauf und ich denke mir so, wenn das jemand sieht, Mann, manchmal snap ich das auch nicht, weil ich denke mir so, Digga, die Leute glauben mir nicht. Wenn ich das snappe, man denken die, ich bin auf DNP oder so, keine Ahnung, weil, also, es ist halt teilweise echt crazy, wie gut du das abschätzen kannst, wenn du da so ein bisschen Training drin hast. Und wie krass dieses Calories in, Calories out doch wirklich so zählt. Ne? Also manchmal denke ich mir selber, so wie gesagt, wenn ich da so eine Dönerpizza oder so esse und ein Ben & Jerry's danach, so ist das wirklich eine Wettkampf-Prep? Aber ich performe richtig gut im Gym, immer noch keine Leistungseinbußen, bis auf so initial am Anfang. Aber das ist bei mir immer so, ne, wenn ich initial so von 4000 Kalorien auf 2,4 oder so droppe, dann verliere ich meistens so ein, zwei Reps bei Push-Übungen und that's it. Das hält sich meistens bis zur Woche 10 Weeks out oder so. Dann wird es halt wieder ein bisschen kritischer, weil der Körperfettanteil einfach niedrig ist. Aber ansonsten mein Gewichtsverlust richtig gut. Performance richtig gut und die Flexibilität war noch nie so hoch. Also ich würde sagen, in den letzten 4 Wochen habe ich fünfmal, sechsmal haben wir gekocht. So. Und das ist schon heftig flexibel. Aber ich habe es immer wieder gesagt, ich habe hier so eine Gewichtstabelle links neben mir stehen. Wenn die nicht eingehalten wird, dann track ich halt auch mein Salz, wenn es sein muss. So, weißt du? Damit gar kein Problem. Ich track ja jetzt seit, weiß ich nicht, seit 2000, ich weiß nicht, 2010? Wie viel? 10 Jahre? Also ich habe 10 Jahre meines Lebens getrackt, so, ne? Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Auch ich track dann aber auch auf ein Gramm. Also ich bin dann auch nicht so der, wenn der Haferflocken, wenn ich 50 Gramm essen möchte und da kommen aus Versehen 51 rein, dann nehme ich diesen einen Gramm wieder weg. So, ne? Also wenn ich tracke, dann halt richtig sozusagen. Damit habe ich auch überhaupt keine Probleme. Also es belastet mich psychisch auch null. Aber
Das ist halt wieder
aktuell,
so die Frage, ne? Also man befindet sich dann wahrscheinlich auch immer in so einem Tunnel, ne? Das, was wir vorhin angesprochen haben, so, du weißt halt auch nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du es vielleicht nicht machen würdest. Ne? Das ist halt auch immer super interessant. Ich meine, ich habe auch extrem lange kontinuierlich immer getrackt und jetzt aktuell in der Offseason track ich zum Beispiel auch nicht mehr und gucke halt einfach nur, dass mein Körpergewicht sich im Schnitt so verändert, wie ich das möchte.
genau.
Und ne, Protein ist sowieso safe. Und ja, ich meine, mich hat das Tracken vorher jetzt auch nicht spürbar belastet, aber jetzt aktuell fühle ich mich mit diesem
Ist
Ansatz
geil,
eigentlich
ne?
auch ziemlich gut. Ist auch entspannt, ja, auf jeden
Ja,
Fall.
ja. Ey, ich habe das versucht, echt ohne Witz, 6 Jahre in diese deutsche Fitness-Community einzutrichtern. Und mittlerweile machen es ja extrem viele. Es ist halt immer die Frage, wie betrachtest du die Dinge? Also ich bin immer extrem ergebnisorientiert. Und ich kann, weiß nicht, ob du das noch weißt. 2018 haben wir auch dieses Gespräch gehabt, als du gepreppt hast, ne?
Klar.
Und dann habe ich ja auch gesagt, so, wenn das Gewicht so läuft, wie es läuft, dann hast du im Umkehrschluss die richtigen Makros gegessen. So. Wenn das Gewicht nicht so läuft, wie es laufen soll, und du hast sogar die Makros getroffen, die du dir vorgenommen hast, hast du die falschen Makros gegessen. So. Das heißt, im Endeffekt ist immer das Gewichtsziel oder die Änderung deines Körperfettanteils bei bleibender Performance oder wie auch immer man das Ziel definieren mag, das ist das Entscheidende. Und wenn du das eben hinbekommst, indem du einfach überhaupt gar nichts trackst, dann passt es doch. Ne? Dann hast du intuitiv genau das Richtige gegessen. Es ist natürlich ohne Erfahrung recht schwierig und man überlässt dem auch ein bisschen, also man überlässt den Erfolg dann auch irgendwo dem Zufall, aber im Endeffekt so, du wirst immer genug Mikros und Proteine essen eigentlich als Athlet, der jahrelang getrackt hat. So, das wird nicht vorkommen, dass du unter 1,8 Gramm pro Kilogramm Eiweiß fällst. Das ist bei mir unmöglich, geht gar nicht. Dafür trinke ich zu viele Eiweißshakes eigentlich.
No way. Ja,
So.
ey, sehr, sehr interessanter Punkt, genau. Und es war auch echt, ja, ich sag mal, so ein Punkt, den ich aus der Zusammenarbeit mit dir damals auch mitgenommen habe und den ich jetzt auch an Klienten so weiter kommuniziere. Einfach so dieses output-orientierte Mindset, dass es halt eben ne, viel mehr darum geht, ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Und wenn das Ergebnis halt eben eintrifft, dann ist alles wunderbar. Die Maßnahmen müssen, sage ich mal, nur angezogen werden, wenn es halt eben nicht tut.
Voll.
Und
Ja, voll. Das gilt, immer im Leben. Guck mal, es gibt Leute, die sagen, Sepp, ich mache schon 10 Sätze Seitheben pro Einheit, krieg keinen Muskelkater, keinen Pump, blablabla, ne, vielleicht ist die Technik kacke, aber im Endeffekt, was ist dein Output? Du bekommst kein Muskelgefühl, kein Pump, kein Muskelkater, kein Muskelwachstum, fühlst dich gut? Das ist dein Output? Dann mach mehr. Es interessiert nicht, wie viele Sätze du machst. Dein Input interessiert nicht. Dein Input interessiert nur für die Analyse. So, wie viel habe ich gemacht? Das ist mein Input, gut, da kam nichts raus, dann mache ich mehr oder weniger, je nachdem, was das Ergebnis ist. Wie beim Lernen. Ey, ich lerne aber schon jeden Tag 8 Stunden und mein Kollege lernt nur 1 Stunde und hat viel bessere Noten. Ja, das ist doch komplett egal. Dass du einen anderen Input brauchst für das gleiche Ergebnis, das ist natürlich, jeder Mensch braucht einen anderen Input für den gleichen Output, ne? Vielleicht wirst du auch niemals diesen Output erreichen, den ein anderer, der gesegnet ist in irgendeinem Bereich, erreicht hat. Aber solange du deinen Output nicht messen kannst oder nicht misst und dir nicht bewusst bist, dass deine Inputs relativ gesehen oder absolut gesehen, besser gesagt, total egal sind, ja, und dass nur die relative Veränderung von deinen Inputs relevant ist, das war natürlich ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht in dem Zusammenhang, was ich meine. In dem Zusammenhang, ne, Seitheben, 10 Sätze, das ist dein Input, kein Schulterwachstum, keine Pumps, keine Downs, kein Schweregefühl, keine Performanceverbesserung und du fühlst dich gut, dann mach 15. Das ist dann, wie dein Input dann aussieht, ist kackegal. Und wenn du die perfekten runden Schultern schon mit 0 Sätzen Seitheben reinbekommst, dann ist dein Input auch passend, weil du irgendwie beim Military Pressen anscheinend extrem gut den mittleren Schulterkopf nutzen kannst, wie auch immer. Also, das ist halt immer entscheidend, dass du das Ergebnis betrachtest und dann deine Inputs manipulierst und nicht denkst, nur weil du einen gewissen Input bringst, nur weil du 1600 Kalorien isst, nimmst du ab. Nein, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast und eine Frau bist und dies und jenes, dann nimmst du auch bei 1300 vielleicht nicht perfekt ab, ne? Das heißt, deine ganzen Inputs sind alle relativ für deine Situation, sag ich mal, oder an deine Situation angepasst oder wie auch immer. Aber im Endeffekt ist der Output immer das Entscheidende. Und das ist so eine Denke, die man überall im Leben anwenden sollte. Du bist nicht zufrieden mit deinem Gehalt so, du arbeitest 40 Stunden, das ist dein Input. So, dann, und du hast dein Output, du bist nicht zufrieden mit deinem Gehalt. Was willst du machen? Entweder mehr arbeiten oder Job wechseln. Anderes gibt es nicht. Du kannst dich nicht den ganzen Tag beschweren und sagen, ich arbeite aber 40 Stunden am Tag und der arbeitet nur 35 und der verdient mehr als ich. Also er hat vielleicht einen besseren Output und für ihn passt es, ne? Das kann man wirklich auf alles übertragen. Lernen, Arbeit, Sport, Essen, abnehmen, zunehmen, wie auch immer.
Voll. Ich denke aber, dass ja, vor allem jetzt innerhalb zum Beispiel einer Wettkampfdiät, dass es da schon so ein paar Sachen zu bedenken gibt, wenn man den Gewichtsverlauf so ein bisschen evaluiert, vor allen Dingen, wenn man halt eben viele Variablen ändert, mal auswärts essen geht oder so. Ich könnte mir zum Beispiel das Szenario vorstellen, dass man vielleicht sonst, sag ich mal, zum Abendessen immer, weiß ich nicht, sagen wir mal, jetzt rein fiktiv, 700 Kalorien in Form von einer mageren Proteinquelle, Kartoffeln und Gemüse zu sich nimmt und dann sagt man sich, hey, heute gehen wir mal auswärts essen und dann versucht man das irgendwie vielleicht ganz gut zu tracken und man isst dann zum Beispiel einen Burger und sagt dann, okay, der hat jetzt auch irgendwie so 700 Kalorien und dann trackt ihn einfach mal damit und am nächsten Tag steigt man dann auf die Waage und natürlich aufgrund des deutlich geringeren Volumens, was so ein Burger jetzt im Vergleich zu Kartoffeln etc. mit sich bringt, hat man dann vielleicht ein neues Low und dann mag man vielleicht auch meinen, okay, so wie ich das jetzt getrackt habe, war das gut. Aber ich glaube, dass der Körper da einfach nicht so transparent ist, dass er einem dann, sage ich mal, immer direkt das Feedback eben immer gibt. Ne? Also das, was du heute machst, das wirst du nicht zwangsläufig direkt morgen auf der Waage sehen. Das sehe ich halt auch ganz oft eben bei Klienten, wenn diese zum Beispiel mal die Kalorien überschossen oder unterschossen haben, dann sieht man das vielleicht gar nicht direkt in der aktuellen Woche oder auch nicht in der nächsten Woche, sondern vielleicht auch erst in der Woche danach. Dann fragt man sich, hey, das passt gerade irgendwie nicht zusammen, ne? In dieser Woche habe ich vielleicht mehr gegessen und abgenommen und in der nächsten Woche weniger gegessen, aber zugenommen, ne? Da kann man dann irgendwie eins und eins nicht so ganz zusammenzählen. Und da wurde auch eine Frage zugestellt von Aaron, die fand ich ganz interessant. Also der fragt nämlich, welche Zeiträume würdet ihr abwarten, bevor ihr Veränderungen bezüglich Kalorien und Aktivität vornimmt, wenn das Gewicht sich nicht wie geplant entwickelt. Ne, also das zielt ja so ein bisschen darauf ab, ne, so ja, welchen Schnitt sollen wir, sage ich mal, ziehen? Also wie viele Wochen nehmen wir mit in die Rechnung mit ein? Und Ich weiß nicht, wie machst du das jetzt? Wie lange wartest du, bis du dann wirklich konkrete eben Anpassungen machst, auch jetzt in deiner Prep?
Ja, ich denke, es hängt von der Situation ab. Ich meine, wenn du zum Beispiel 100% weißt, dass du bei 2000 Kalorien 100% im Defizit bist, weil du schon 100 Diäten gemacht hast und es war immer schon so und du hast dein Need auch unter Kontrolle, du hast deine Steps unter Kontrolle und du hast dein Intake unter Kontrolle. Wenn du wirklich so eine starke Gewissheit hast, dann kannst du auch 2-3 Wochen warten. Ne? Also es ist einfach nur aktuell auf der Waage nicht repräsentativ, dass du abgenommen hast. Es gibt ja diesen Swoosh-Effekt oder Wush-Effekt, dass du halt Gewicht verlierst, obwohl du keine energetische Masse verlierst aufgrund von Wasserschwankungen. Ne? Also du nimmst ab an Fett, kompensierst es aber mit Wasser und dann verlierst du irgendwann diese Wassereinlagerung. Ist auch wieder Bro Science, gibt's auch nicht so viele Daten zu, aber kann man anekdotisch wirklich in jeder Diät bei jedem eigentlich irgendwie feststellen. Ne? Wenn du diese Gewissheit hast, dann kannst du auch wirklich 3 Wochen abwarten. Aber in meinem Fall zum Beispiel, ich habe eh recht wenig Zeit jetzt aktuell für meine Prep eingeplant, weil ich spontan einfach beschlossen habe, dass ich starte. Und ich würde jetzt bei mir persönlich aktuell, weil ich jetzt bei einem etwas höheren Kalorien, ich habe eine etwas höhere Kalorienintake als sonst, würde ich maximal 1 Woche abwarten, weil okay, das sonst zu risikoreich wäre. Dann riskiere ich halt einfach einen größeren Drop in der nächsten Woche und steuere mit einem Refeed oder so nach. Mhm. Du wirst ja nicht Leistung verlieren, nur weil du ein bisschen schneller an Gewicht verlierst. Du verlierst ja meistens Leistung, weil du leere Glykogenspeicher hast oder sonstiges. Und dann könnte man das ja gegenkontern, indem man dann halt einen Refeed irgendwie am Ende der Woche, wenn man ja zu schnell abgenommen hat, sag ich mal, gegensteuert. Aber grundsätzlich, wenn man Durchschnittswerte nimmt, würde ich, wenn der nächste Durchschnittswert, sag ich mal, nicht passt, würde ich auf jeden Fall 1 Woche abwarten, wenn du dir sicher bist, dass du im Defizit bist. Wenn du dir 100% sicher bist, dass du im Defizit bist, kannst du auch 2 Wochen abwarten, wenn du keine Deadline hast zum Beispiel. Ansonsten, 1 Woche würde ich halt immer abwarten. Außer du bist komplett unschlüssig, so, dann kannst du schon um 100, 200 Kalorien reduzieren, ne? Und wenn du ein bisschen mehr in der nächsten Woche doch noch abgenommen hast, dann steuer einfach mit einem Refeed nach, das ist ja kein Problem. Aber irgendwie, wenn du eine Deadline hast, dann musst du diese halt auch irgendwie einhalten. Im Idealfall hast du natürlich genug Zeit und wartest immer 1-2 Wochen ab, so immer. Weil das ist natürlich wahrscheinlich am klügsten, aber das, ja, kann auch nicht jeder, dafür brauchst du halt genug Zeit, ne? Das ist das Entscheidende. Und das ist, warum auch die meisten Leute lieber länger preppen sollten als ich jetzt. Ich mache jetzt eine Prep von 24 Wochen. Das hört sich viel an, aber ich denke, die meisten würden von einer längeren Prep deutlich besser profitieren. Aber man muss auch sagen, so, ich habe mittlerweile schon die ein oder andere Wettkampfsaison gemacht und bin auch immer sehr, sehr analytisch in meiner Denke. Also ich denke extrem analytisch und versuche so immer Muster in Sachen zu erkennen. Und das ist für mich, glaube ich, als Typ leichter dann mit diesen Zahlen umzugehen und vielleicht auch mit ein bisschen Zeitdruck zu arbeiten. Vielleicht auch nicht, aber das würde ich von mir so einfach mal behaupten. Und dementsprechend, ich persönlich würde jetzt aktuell wirklich nur 1 Woche abwarten bei mir, weil da keine Zeit für übrig ist. Aber wenn ich auf meiner, ich habe so 2200 Kalorien, ist so bei mir, ich nehme es immer bei 2200 ab, egal was ich mache.
Klar.
Wenn ich da jetzt auf dem Wert wäre und nicht auf 2,5 oder so und ich würde auch nach 1 Woche nicht mein lowest weigh-in erreichen und ich hätte jetzt nicht die ganze Zeit auswärts gegessen, dann würde ich auch 2 Wochen abwarten, weil ich 100% weiß, aus 4 Preps, was soll ich denn geändert haben, ne?
Ja. Ja, ich denke, ne, wie du gesagt hast, ne, die Erfahrungswerte und ob man halt eben eine Deadline hat, sind da relativ entscheidend. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen neuen Klienten oder so kriege und ja, dann erstmal, sage ich mal, seine Kalorien so ungefähr versuche zu bestimmen, die er halt eben, ne, für je nachdem Aufbau oder Diät halt eben benötigt, dann mache ich doch zu Beginn etwas schnellere oder öfter halt eben Anpassungen. Ja, ne? Direkt nach der ersten Woche kann man dann schon ungefähr so sehen, wo der Trend hingeht und wenn die Kalorien dann von meiner Seite vielleicht nicht ganz so akkurat eingeschätzt wurden, dann werden halt sofort Anpassungen gemacht. Grundsätzlich, wenn man da aber schon Referenzwerte hat, so, dann würde ich bei Männern zum Beispiel immer, sag ich mal, diesen 2-Wochen-Schnitt immer abwarten, bevor man dann eben Anpassungen macht und vielleicht bei Frauen auch potenziell eher den 3-Wochen-Schnitt, ne, weil da durch die Menstruation vielleicht auch mehr Fluktuation hinsichtlich der Hormonwerte eben da sind. Deswegen, ja, so 2 Wochen bei Männern, 3 Wochen bei Frauen, glaube ich, keine schlechte Sache. Hey, du hattest jetzt nochmal deine Prep angesprochen, eben auch von der Dauer 24 Wochen, ist relativ kurz. Ich sag mal, ne, vor allem jetzt in den letzten Jahren ist halt wirklich die Qualität der Athleten oder der Form, die sie letztendlich auf die Bühne bringen, deutlich, deutlich angestiegen. Also das Conditioning ist im Schnitt jetzt einfach deutlich besser. Und ja, man muss jetzt halt wirklich schon sein A-Game bringen, um sich jetzt bei Bodybuilding-Wettkämpfen oder Natural-Bodybuilding-Wettkämpfen gut zu platzieren. Wie ist das? Was für einen absoluten Gewichtsverlust hast du jetzt so grob angepeilt? Ich weiß, ne, das ist natürlich nichts, was man direkt von, also zu Beginn der Prep so zu 100% sagen kann, so viel Gewicht muss ich verlieren. Das ist natürlich auch etwas, was man dann im Laufe der Zeit eben immer öfter evaluieren muss. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt näher ans Endergebnis kommt, dann ja, weiß man einfach ne, deutlich besser, wo es dann im Endeffekt dann auch hingehen muss. Aber wie bist du jetzt so in die Prep reingegangen? Ich meine, du hast ja jetzt in den letzten Jahren schon einige Erfahrungswerte sammeln können. Auf was für einen Stage Rate hast du jetzt grob abgezielt? Vielleicht auf dasselbe von 2018 oder hast du gesagt, ja, hey, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Muskulatur aufgebaut, ich kann jetzt auch ein bisschen schwerer auf die Bühne gehen?
Also ich bin immer ein Fan davon, dass man das letzte Stage Rate anpeilt. Ich habe das schon so oft gesehen, auch wenn Leute Muskeln aufbauen, wirklich gut aufbauen, wenn sie das nicht machen und dann irgendwie in eine Gewichtsklasse höher starten wollen oder so, meistens ist die Form echt schlecht. Aber ich habe das echt ultra oft beobachtet und deswegen bin ich da ganz, ja, ich sag mal konservativ und denke mir so, spätestens bei meinem letzten Stage Rate habe ich auf jeden Fall eine gute Härte. Wäre traurig, wenn nicht, dann hätte ich irgendwie Muskeln verloren oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine andere Körpermasse, aber wahrscheinlich dann Muskeln. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie weniger, weiß ich nicht, keine Ahnung, Knochenmasse habe oder was auch immer. Also würde es wahrscheinlich, wenn ich leichter werden sollte, an der Muskelmasse liegen. Jetzt ist es schon schwer zu sagen, dass ich mit dem Stage-Weight auf der Bühne stehen sollte. Also letztes Jahr als Referenz bin ich bei der GNBF mit 85 Kilo eingewogen worden. Ich denke, wenn alles gut läuft, ist es jetzt mein Endgewicht. Also damit würde ich dann praktisch leer am Ende als Lowest Weigh-In irgendwie 85 Kilo oder so haben und dann halt laden. Ne? Dann würde ich, keine Ahnung, 88 oder so auf der Bühne, 87, wie je nachdem, wie das halt läuft, ist immer schwierig zu sagen. Das Ziel ist natürlich wieder absolute Knüppelhärte, ne? Mhm. Also, ich hatte ja letztes Jahr auf dem DEXA einen 5,2-Schnitt, glaube ich, also 5,2% Körperfettanteil auf dem DEXA, ungeladen. Hätte ich geladen, hätte ich auf jeden Fall eine 4 vorne, muss ja, ne, weil die klar. Carbs, die machen deine Magermasse mehr.
Ja.
Und vielleicht ist das jetzt mal ein Ziel, ne? Einfach mal ein DEXA von 4 bei einem Lowest Weigh-In von 85 Kilo, das wäre jetzt mein Wunschszenario. Ne, dann hätte ich fast 2 Kilo Muskeln aufgebaut in 18 Monaten. Das wäre sehr geil. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich sehe schon so ein bisschen anders aus im Vergleich zu 2018. Also mein Rücken, meine Beine gefühlt, sieht alles ein bisschen massiver aus. Die Brust hat sich sehr viel verbessert. Aber ich meine, wie viel Kilo kann auf eine Brust? Ne? Mhm. Wenn du da 300 Gramm auf die obere Brust drauf packst, dann siehst du komplett anders aus.
Ja.
Das sind halt nur 300 Gramm.
Ja, was muss man sich mal vorstellen? Ne? Geh mal hin und nimm mal 300 Gramm Fleisch und pack dir das mal an deinen eigenen Körper. Das ist schon ordentlich.
Das ist mega viel. Ne? Dementsprechend sage ich einfach mal, letzte Stage Weight anpeilen. Ne? Und wenn da mehr rauskommen sollte, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Also ich erwarte schon, dass ich ein bisschen schwerer sein werde. Klar, es wäre traurig, weil dann wüsste ich, all diese Schänderei der letzten 18 Monate, die war gar nicht nötig. Ja. Aber das macht mein Leben dann danach schöner. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich nicht so viel Volumen ballern muss, wenn ich jetzt irgendwie kaum besser geworden bin, weil das dann sich wahrscheinlich nicht ausbezahlt hat, ne, dass man dann so viel gemacht hat, so viel Volumen durchgeballert hat, sich so selbst geschändet hat, sage ich mal, overreaching it in, immer wieder, Schlafstörungen, dies, das, ne? Wenn man dann weiß, okay, es hat vielleicht doch nicht so seine Früchte getragen, dann würde ich es halt nicht mehr machen, aber ja, ich glaube schon, dass die Physik sich nochmal, ich bin ja auch nicht so krass alt, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ich bin 27 geworden, ich glaube, ich kann noch ein bisschen mich verbessern, krass wäre, wenn ich wirklich jetzt 2 Kilo aufgebaut hätte, weil das würde mich ja in meinem Ansatz bestätigen. Und dann heißt es, die nächsten 2 Jahre, gib ihm wieder. Hat geklappt, mach's nochmal. Ja. Ne? Ja. Aber das wäre so das Idealszenario, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 88 Kilo wirklich knüppelhart, ne? Also Glutstreifen, Rückenstreifen, Bauch komplett frei, Trizepsstreifen. Das wäre, also eigentlich wie die Form vom letzten Jahr, nur mit ein bisschen mehr Magermasse, das wäre cool. Ja, das wäre das Ziel. Aber ich erwarte jetzt ehrlich gesagt nicht 2 Kilo. Also, Luis, Digga, es wäre schon geil, aber man muss auch realistisch bleiben. Ne? Also, auch 500 Gramm wäre schon mega. Das wäre schon super.